Ich hatte heute Vormittag auch gesagt, dass der Buddhismus nicht missioniert. Und das betont auch der Herr Schmid, der jetzt der vorsteht, der in der Deutschen Buddhistischen Union und die Absicht hat, auch in einem größeren Rahmen alles zusammenzufügen zu einer buddhistischen Religionsgemeinschaft. Er betont aber trotzdem, dass also der Buddhismus nicht missioniert. Also das liegt nämlich tief in der Buddha-Lehre drin und die Gründe dafür, auf den Grund dafür will ich jetzt eingehen und gerade hier in einem Artikel erstmal aufzeigen, den uns unser ehrwürdiger Mahatera hinterlassen hat. Das Handeln ist stets die Folge der Erkenntnis. Wie einer erkennt, so handelt er. Und das erkennt eben der Buddhismus an. Und Erkenntnis eines Menschen kann man nicht so schnell ändern. Da muss er sich dann schon selbst bemühen. Und gerade auch zu einer Lehre wie der Buddha-Lehre muss man schon auch ein Geöffnetsein mitbringen. Das weiß der, der sich lange genug mit der Lehre beschäftigt hat, das weiß er aus seiner Erfahrung mit Menschen. Da weiß er das allzu deutlich. Er wird sich niemandem aufdrängen, er wird dem anderen zuhören und wenn er echtes Interesse merkt, wird er natürlich da auch einschnellen. Aber er muss eben Interesse merken, er muss irgendeine Tendenz merken, die da aufgeschlossen ist. Und die muss da sein und dann ist auch Erkenntnis eine Sache, die nicht von heute zu morgen ist, dann die immer letzten Endes auf einer anschaulichen Erkenntnis, auf einer Anschauung beruht. Immer auf einer Anschauung beruht. Denn welche Erkenntnis das dann auch sei, sie beruht auf einer Anschauung, bei jedem. Ob er dann ganz weltlich eingestellt ist, ganz nur am Alltäglichen aufgeht, ob er irgendwelche Interessen hat, anderer Art und so weiter. Aber immer beruht letzten Endes seine eben oder in diesem Augenblick gegebene Erkenntnis, die beruht doch auf der Anschauung, die ihm möglich ist. Und deswegen, so ist das auch richtig, das Handeln ist stets die Folge der Erkenntnis, wie einer erkennt, so handelt er. Daraus wird zugleich ohne weiteres die Verschiedenheit des Handelns der Menschen deutlich. Kein Mensch handelt sein Leben hindurch wie der andere, weil auch nicht bei zwei Menschen die Erkenntnis stets genau die gleiche ist, so wenig wie es auf der weiten Welt auch nur zwei Menschen mit genau den gleichen Gesichtern gibt. Das gilt natürlich auch vom moralischen Handeln, das heißt jenem, in welchem unsere grundsätzliche Einstellung zur Welt und insbesondere zu den einzelnen Lebewesen in ihr zum Ausdruck kommt. Auch dieses Handeln ist die Folge der Erkenntnis. Auch dieses Handeln ist deshalb genau besehen, nicht einmal bei zwei Menschen stets das Gleiche. Es gibt also so wenig eine allgemeine Moral, wie es eine gleiche allgemeine Erkenntnis bezüglich unseres letzten Verhältnisses zur Welt gibt. Ich nenne diese Erkenntnis die religiös-philosophische, meint Georg Grimm. Daraus ergibt sich natürlich jetzt etwas, was ganz dick zu unterstreichen ist und was man jedem ins Gesicht hineinschreien müsste, der sich mit der Buddha-Lehre beschäftigt. Daraus ergibt sich jetzt etwas. Daraus ergibt sich, jeder muss für sich allein nach Maßgabe seiner Fähigkeiten die für ihn höchstmögliche religiös-philosophische Erkenntnis zu gewinnen suchen und dann entsprechend dieser Erkenntnis moralisch handeln. Ohne jede Rücksicht auf das moralische Handeln der anderen, das für ihn schon deshalb nicht in Betracht kommen kann, weil es auf einer anderen Erkenntnis beruht. Also es ist tatsächlich das, dass wir, wenn wir uns selbst lieben, wenn es uns selbst an einem Fortschritt im Sinne der Lehre gelegen ist, dann müssen wir tatsächlich die höchste uns mögliche Erkenntnis, die uns in dieser unserer gegebenen Lage, bei dieser unserer Persönlichkeit möglich ist, die müssen wir zu erreichen suchen. Und da läuft natürlich letzten Endes doch alles dann auf einem gewissen Gipfelpunkt zusammen. Im Grunde genommen ist es ja auch so, dass ein geistig weit fortgeschrittener Mensch, wenn es echt ist, dass der auch andere, die weit unter ihm stehen oder die ganz gewöhnliche Interessen haben, versteht. Er versteht die. Denn er stellt nicht wie der normale oder gewöhnliche Mensch an den anderen die Aufforderung, dass er irgendwie ihm sympathisch scheinen müsse, dass er irgendwie ihm nützen müsse, dass er irgendwie eben ein angenehmer Gefährte sei. Diese Aufforderung stellt er nicht. Er weiß, dass der andere eben so in dieser Art ist und auch gar nicht anders sein kann. Er hat auch für einen durchaus noch Verständnis, der irgendwie ein unmöglicher Mensch ist. Das Verständnis dafür bekommt er, hierher kommt. Während an sich der gewöhnliche Mensch auf dem gewöhnlichen Standpunkt stehen und auch diesen gewöhnlichen Standpunkt nicht verbessern wollen, worin ja eben gerade der gewöhnliche Standpunkt besteht, dass man einfach meint, ich bin halt so, wie ich bin und man muss mich halt so nehmen, wie ich bin. Und nichts anderes denkt der. Dieser gewöhnliche Mensch, der erkennt eigentlich nur seinesgleichen an. Daher ja auch letzten Endes, summarisch genommen, auch oft diese Enge mancher Menschen, die einfach nur die Menschen dulden oder mit denen Menschen verkehren, die ein ähnliches Antlitz haben. Schon wenn einer so ein bisschen ausländisch aussieht, wenn er so einen anderen Habitus hat, dann ist der schon nichts mehr. Dann ist er auch letzten Endes so ein alter Stammbayer. Der erkennt, ich habe ja jetzt erst hätte ich doch nicht für möglich gehalten, dass einer wollte was kaufen in Bayern, aber es nicht bekommen hat, weil der sagt, am Saarpreußen verkaufe ich das nicht. Also es gibt natürlich solche Leute, die eben tatsächlich dann nur das anerkennen, was so unmittelbar von ihnen erfasst werden kann und auch darüber nicht hinausgehen, eine ungeheure Enge in ihrer Anschauung haben. Also je weiter einer wirklich sich löst von diesem Beengenden und Beschränkenden, der erfasst auch manchen anderen Menschen, hat auch Verständnis für manchen anderen Menschen, der so ganz anders ist. Mindestens er wird nicht gerade Begehren haben, mit ihm zu verkehren, aber er wird ihn verstehen und wenn er irgendwie in die Situation kommt, wird er ihm auch zu helfen suchen. Aber er kann begreifen, warum der so ist. Er kennt irgendwie die Frucht des Karma in dem und so weiter. Während tatsächlich sehr viele, der gewöhnliche Mensch, da kommt auch der Rassengegensatz und Klassengegensatz und alles, kommt aus dieser Enge der Anschauung. Man versteht nur den, der einem so berufsmäßig oder auch sonst ganz nahe steht. Andere, der ist fern und da hat man gar keine Beziehung hin. Aber es ist eben so, dass die Buddha-Lehre uns zeigt, wir müssen also die höchstmögliche religiös-philosophische Erkenntnis zu gewinnen suchen, die uns eben gerade aus dieser ganzen Enge, aus dieser ganzen Beschränktheit herauslöst. Und da möchte ich doch jetzt noch etwas in diesem Sinne vortragen. Hier ist die Rede von Supa Buddha, dem armen, elenden, unglücklichen Menschen, dem aussätzigen Menschen, der da in der Ferne eine Menschenmenge sieht und dann erkennt, ach, da ist ja der Erhabene, der lebt. Eigentlich die ursprüngliche Tendenz Motivation ist, hinzugehen, weil da vielleicht eine Speise etwas verteilt wird, dass er da etwas bekommen könnte. Aber dann sieht er das Drahabene, da die Leere darlegt und geht hin. Und Drahabene erkennt mit Kennerblick, als der vollkommen erwachte, dass gerade dieser arme, elendeste Mensch im Aussehen, von allen anderen in unterschieden, jammervoll und so weiter, dass gerade der es ist, der die Lehre verstehen wird. Und ihm wendet er sich besonders zu und ihm legt er die Lehre dar. Als der Erhabene erkannte, dass draus jetzt hier Supabuddha in seinem Geiste vorbereitet, empfänglich, frei von Hemmungen, freudig gestimmt und von heiterer Ruhe war, da verkündigte er die Lehre, wie sie in ihrer Reinheit von den Buddhas entdeckt worden ist. Das Leiden, seine Entstehung, seine Aufhebung und den Weg. Wie da ein reines, fleckenloses Gewand ganz und gar die Farbe in sich aufnimmt, so auch ging dem aussätzigen Supabuddha an eben der Stätte, wo er saß, das leidenschaftslose, makellose Auge der Wahrheit auf. Was immer dem Entstehen unterworfen ist, das alles ist der Aufhebung unterworfen. Diese höchste Lehrverkündung, die im Text des Sudanam in wenigen Worten stilisiert wiedergegeben wird, wurde in Wirklichkeit wohl viel ausführlicher und dem individuellen Bedürfnis mehr noch angepasst gewesen sein. Der weitere Bericht verhilft uns dazu, deutlicher zu sehen, was von der Lehre, wie sie in ihrer Reinheit von den Buddhas entdeckt worden ist, das Leiden, seine Entstehung, seine Aufhebung und den Weg der Belehrten und Wirklichen sie aufgenommen hatte. Bald nach dieser für ihn so entscheidenden Stunde kam nämlich Supabuddha ums Leben. Darauf eilten viele Menschen hin zum Erhabenen, um sich zu erkundigen, was aus ihm geworden sei. Der Erhabene sagte zu ihnen: Mönche, als ein Wissender wandelte der aussätzige Supabuddha den Vorschriften der Lehre gemäß, und er plagte mich nicht mit unbilligen Fragen über die Lehre. Infolge der Vernichtung der drei Fesseln, Mönche, ist der aussätzige Supabuddha als einen in den Strom eingetretener, dem Verderben nicht mehr unterworfen und der künftigen erlösenden Erkenntnis gewiss. Das aber war das Entscheidende. Stromeintritt, Sotapanna-schaft war erreicht. Unser Lehrer Georg Grimm hat es uns als das Entscheidende immer wieder vor Augen gestellt. Er hat es uns als das in unseren Verhältnissen Erreichbare stets von Neuem verkündet, was so bedeutungsvoll für seine Schüler würde. Für den in den Strom Eingetretenen gelten die feierlichen Worte aus dem Anguttara Nikaya 3,92. Gleich wie zur Herbstzeit am klaren, wolkenlosen Himmel die Sonne die Lüfte durcheilt und alles Dunkel des Raumes zerteilt und leuchtet und flammt und strahlt. Ebenso nun auch wird der edle Jünger, wenn ihm das ungetrübte, unbefleckte Auge der Wahrheit aufgeht, mit dem Aufgehen der Erkenntnis von den drei Fesseln befreit, von dem Glauben an Persönlichkeit, von dem Hang zum Zweifel und von dem Hang zu religiösen Zeremonien und Gebräuchen. Dann heißt es weiter, er hat insoweit die edlen Wahrheiten vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Vernichtung des Leidens und von dem Pfad zur Vernichtung des Leidens greifbar anschaulich begriffen, hat also greifbar anschaulich eingesehen, dass die fünf Haftensgruppen Körperlichkeit, Empfindung, Wahrnehmung, Gemütstätigkeiten und Bewusstsein und damit der ganze Bereich der Erkenntnis überhaupt, der sich ja in diesen fünf auch die Sinnenobjekte einschließenden Haftensgruppen erschöpft, vergänglich sind und deshalb leidbringend für ihn sein müssen. weshalb nichts Erkennbares zu seinem Wesen gehören kann. Infolgedessen kann sie in ihm in alle Ewigkeit hinein kein Zweifel an der Lehre des Buddha im Allgemeinen und an der Lehre von der Persönlichkeit als nicht das Ich, als Anatta im Besonderen mehr erheben. Und weiterhin fährt dann Georg Grimm fort, dass der in den Sturm eingetretene damit vollkommen die Ausführungen verstehe, wie sie in Samyutta Nikaya 24,3 zu finden sind. Wenn was da ist, wenn man wem anhängt, wem ergeben ist, entsteht diese Lehre, dies ist mein Ich. Wenn der Körper da ist, wenn man dem Körper anhängt, dem Körper ergeben ist, entsteht diese Lehre, dies, nämlich eben der Körper, ist mein Ich. Wenn die Empfindung, die Wahrnehmung, die Gemütstätigkeiten, das Bewusstsein da sind, entsteht diese Lehre, dies ist mein Ich. Was meint ihr wohl, ist der Körper ewig oder nicht ewig? Nicht ewig, Herr. Was aber nicht ewig ist, ist das leidbringend oder freudbringend? Leidbringend, Herr. Wenn man nun dem, was sie als nicht ewig leidbringend dem Wechsel untertan erweist, nicht anhängt, kann da wohl diese Lehre entstehen? Dies ist mein Ich, wahrlich nicht, Herr. Das aber, was man sieht, hört, denkt, erkennt, erforscht, im Geist untersucht, gehört dies etwa dem Ewigen oder dem Nicht-Ewigen an? Dem Nicht-Ewigen, Herr. Was aber nicht ewig ist, ist das leidbringend oder freudbringend? Leidbringend, Herr. Wenn man nun dem, was sie als nicht ewig, leidbringend, dem Wechsel untertan erweist, nicht anhängt, kann da wohl diese Lehre entstehen. Dies ist mein Ich, wahrlich nicht, Herr. Sofern nun wahrlich dem edlen Jünger der Zweifel über diese sechs Meinungen geschwunden ist, wenn ihm der Zweifel am Leiden geschwunden ist, wenn ihm der Zweifel an der Entstehung des Leidens, wenn ihm der Zweifel an der Vernichtung des Leidens, wenn ihm der Zweifel am Wege zur Vernichtung des Leidens geschwunden ist, dann heißt ein solcher edler Jünger, ein im Sturm befindlicher, ein Sotapanno, ein vom Übel erlöster, ein Gesicherter, ein der höchsten Erkenntnis ergebener, und so führt unser Lehrer die Worte aus Sutta Nipato, Vers 229 an, die für den dann gelten, wie ein Stadttorpfosten, fest in die Erde gerammt, von den vier Winden nicht erschüttert werden kann. Dem vergleichbar nenne ich den wackeren Mann, der die vier edlen Wahrheiten erkannt und begriffen hat. Es gibt eben für den Menschen ganz geheim und ganz für sich gibt es eben ein Wort, non audiatur altera pars. Das gibt es dann ganz geheim für ihn. Also nicht mehr werde der andere Teil gehört. Aber das ist eine innere Sache. Das ist eine innere Sache, die aus der eigenen Gewissheit kommt. Die gerade der sie hat, nie irgendwie, der wird sich dessen nicht rühmen und der wird sich nicht in einer solchen Gewissheit sozusagen für den anderen mit Öl einbalsamieren. Also der hält das für sich, aber diese Gewissheit ist in ihm und dann gilt eben non audiatur altera pars. Es ist das große Verdienst unseres Lehrers, dass er gerade aus seiner tiefen Erkenntnis der Lehre heraus fähig war, uns den Weg zu dem Ziele des Stromeintrittes zu weisen, ein Ziel, das uns unter unseren jetzigen Lebensumständen durchaus erreichbar ist. Er kannte keine Pseudoprobleme, wie sie auch Superbuddha nicht kannte, der vom Erhabenen gelobt wurde, dass er ihn nicht mit unbilligen Fragen über die Lehre geplagt habe. Auf dem Wege ergeben sich immer von selbst die Fragen nach der nächsten Strecke des Weges. Sie werden dann vom tatsächlichen Standpunkt, sie werden aus der vorhandenen Reife herausgestellt. Pseudoprobleme dagegen werden rein vom Denken hergestellt, wie das auch bei den Sophisten der Fall ist. Wenn ich eine Lehrrede lese oder Darstellungen aus der Buddha-Lehre, muss ich es mit der diesem Gegenstand angemessenen Andacht tun. Auch die Andacht ist eine Form der Konzentration. Wenn der Christ sagt, dass die Andacht die geistig-seelische Haltung des Frommen sei, die seine Gedanken vom Irdischen löst und sein Herz ganz auf Gott richtet, so ist dieses Lösen der Gedanken vom Irdischen das zur Ruhe kommen des triebhaften Willens. Jede Andacht, jede rechte Besonnenheit im Sinne der Lehre setzt eine zeitweilige Überwindung des triebhaften Willens voraus. Er ist uns charakterisiert in den fünf Hemmungen, die da sich zeigen im Reiz der Sinnenlust, in Ärger und Abneigung, in Schlaffheit und Energielosigkeit, in Gedankengestöber und Ängstlichkeit und in Zweifelsucht. Erst nach dem zeitweiligen zur Ruhe kommen der fünf Hemmungen kommt das Streben nach reiner Erkenntnis zum Siege. Damit aber erst ist das Betrachten und Betrachten, immer wieder Betrachten ermöglicht. Der vollkommen Erwachte hat uns gelehrt, den Blick ganz auf diese Persönlichkeit zu richten, auf die Leiblichkeit als ihre Grundlage, auf die Empfindungen, auf das Gemüt, auf die Vorstellungen. Was wir Welt nennen, ist nur eine Welt unserer Wahrnehmungen und unserer Vorstellungen. Die Gesetze, die für den Mikrokosmos, für unsere Persönlichkeit gelten, gelten auch für den Makrokosmos, für unsere Welt. Dem buddhistischen stillen Denker, dem Muni, wird bei Betrachtung der Vergänglichkeit und der leidvollen Natur aller Erscheinungen das religiöse Erlebnis von Anatta. Und je nach der Stärke und Deutlichkeit des Anatta-Erlebnisses stellt sich die Gewissheit des Ewigen ein, der Tathagata, die höchste Möglichkeit in uns tief, unermesslich, unergründlich wie der große Ozean. Das wird uns kund. Aus diesen Erlebnissen kommt das innige Bedürfnis, immer wieder die Zuflucht zu nehmen zu den drei Juwelen, die da sind, der Buddha, der Dhammo und der Sankho. Es ist sehr deutlich gemacht, ein solches Erlebnis in den Worten, der Haufen, der Persönlichkeitsprozesse ist nur ein Strom, der an uns vorüberfließt und selber aber nicht wegtragen kann. Vielmehr sind wir unverrückbar in der Gegenwart, sodass das jetzt mit seiner Dürftigkeit immer und immer für uns sein wird, eine unendliche Zeit hindurch, so viele Augen von uns auch der Tod schließen mag. Und kein Ende dieser Qual ist, wenn nicht unser dürstender Wille nach dem Besitz seiner Persönlichkeit ausgemerzt wird, das heißt, wir aufhören zu sein, was wir sind und werden, was wir nicht sind. Der Gute und Weise, der dies durchschaut, dessen Wille deshalb mehr und mehr erstirbt, erlischt, kommt der Persönlichkeit immer näher, wie diese dem Toren immer fernbleibt, immer, immer fernbleibt durch die Jahrtausende der Jahrtausende. Erst, was wir aus unserem stillen Winkel als bildhaft Anschauliches vorstellen, als Imagination mitbringen, gibt die Motive für eine Änderung unseres Willens ab. Ein Pseudoproblem zum Beispiel ist es, wenn einer sagte, ihm fehle ja das wahrhafte Streben nach der Heimlosigkeit, dazu sei er gar nicht fähig, ob dann die Lehre überhaupt etwas für ihn sei. Wir kennen ja eben mit dem Willen allein nichts machen. Der Wille drängt immer ungeduldig, auch hier. Seine Motive aber wird er weiterhin aus den Sinnenreizen nehmen, die ihm die fünf Sinne darbieten und die ihm die hauptsächlich davon angereizte Fantasie des sechsten Sinnes, des inneren Sinnes ausmalt. Das wird so bleiben, wenn wir nicht ernst mit der Lehre machen, wenn wir nicht unsere Kraft in der Meditation suchen, die das tägliche Gebet des Buddha-Jüngers sein muss. Das ist kein guter Christ, der nicht täglich betet. Und das ist kein guter Buddhist, der nicht täglich im stillen Winkel meditiert. Und nur so werden wir der gewaltigen, umwälzenden Kraft der Imagination des bildhaft anschaulichen Vorstellens teilhaftig werden. Die tägliche Meditation liefert aus dem Kontemplativen, dem anschaulichen Erleben her die Motive, die den wilden Willensdrang langsam abschwächen und vor allen Dingen seine Richtung verändern. Wenn ein Wanderer von plötzlicher Begierde getrieben, einen hohen Berg zu besteigen, auf ihn wie verbohrt losstürmt, wird er bald erkennen müssen, dass der Weg wieder bergab führt, bevor er von neuem ansteigt. Und gerade er, der sich wie ein Gipfelstürmer vorkam, wird schnell erschreckt sein Unternehmen aufgeben, wenn er dann gar die Steilwände vor sich sieht. Der besonnene Bergsteiger aber durchsteigt auch die Täler geduldig und ruht sich immer wieder rechtzeitig aus. Dabei wird er des Interessanten auf allen Partien des Weges gewahr. Überwältigende Ausblicke von hervorragenden Stellen des Anstieges aus und der Anblick des klar vor ihm stehenden herrlichen Gipfels beseligen ihn immer wieder und ermuntern ihn zu weiterem Anstieg. Jetzt schon sieht er das Ziel oft mit großer Klarheit und stets weiß er, dass er wirklich hinkommen wird. Dieser Wanderer wird es erreichen. So geht die rechte Anschauung Samadhi immer voran. Und schon auf dem Wege zum Stromeintritt, der uns endgültig frei macht von den drei Fesseln, frei vom Glauben an Persönlichkeit als unser wahres Selbst, frei vom Hang zum Zweifel und frei vom Hang zu religiösen Zeremonien und Gebräuchen, die zum Heilen notwendig seien, haben wir die rechte Anschauung, die erlesen ist, von den Einflüssen frei, überweltlich, ein Glied des Pfades ist. Und diese rechte Anschauung geht auch allem rechten Mühen und aller rechten Besonnenheit voran, die erlesen sind, von den Einflüssen frei, überweltlich, ein Glied des Pfades sind, die zum Rechten sich entschließen, Samasankappo führen, das Erlesen von den Einflüssen frei, überweltlich, ein Glied des Pfades ist. So geht die rechte Anschauung, die erlesen von den Einflüssen frei, überweltlich ein Lied des Pfades ist, allem rechten Mien, Samavayamo und allen Rechte und aller rechten Besonnenheit Samasati voran. Und um die rechte Rede Samavacha, das rechte Handeln Samakamanto und den rechten Beruf Samaachivo, die erlesen von den Einflüssen frei, überweltlich ein Glied des Pfades sind, reihen sich aneinander, sind aneinander geschlossen, rechte Anschauung, rechtes Mien, rechte Besonnenheit, die erlesen von den Einflüssen frei, überweltlich, ein Glied des Pfades sind. Im Dika Nikayo 10 erklärt Anando dem jungen Brahmanen Suppo: Drei Dinge hat der Erhabene empfohlen, das hohe Silam, die hohe Konzentration, die hohe Weisheit. Im Anschluss an diese Stelle sagt unser Lehrer Georg Grimm, denn ohne dieses hohe Silam gibt es keine hohe Konzentration und damit auch keine völlige Durchschauung unserer Persönlichkeit als Anatta. Konzentrierte, das heißt also völlig objektive, anschauliche Betrachtung der Bestandteile dieser unserer Persönlichkeit ist vielmehr nur möglich, wenn das Erkennen von leidenschaftlichen Aufwallungen irgendwelcher Art nicht mehr gestört wird, wenn die Stürme des Wollens, die es verfinstern, sich gelegt haben, oder wenn, wie der Buddha sagt, die gröberen, körperlichen, geistigen und sprachlichen Regungen Sankhara beschwichtigt worden sind. Kurz, wenn das Denken von allen Triebungen rein geworden ist, eben diese Reinheit aber ist die Frucht des hohen Silam, der hohen Sittenreinheit, die mit dem Pfade verbunden ist. Wie nun, Bruder, wird beim Erhabenen um der Sittenreinheit willen heiliges Leben gepflegt? Das nicht, Bruder. Aber, Bruder, Sittenreinheit führt zu einem reinen Geiste. Ein reiner Geist zu reinem Verständnis der Buddha-Lehre. Reines Verständnis vertilgt die Zweifelsucht und führt zu reinem, von keinen Zweifeln mehr getriebtem Erkennen. Reines Erkennen jenseits der Zweifelsucht führt zum reinen erkennenden Schauen. Reines erkennende Schauen führt zum vollkommenen Nibbana aufgrund des Nicht-Mehr-Haftens. Wir sind 24. Sutta der mittleren Sammlung heißt. Gleich wie einer, der am Ufer eines trieben, aufgewühlten und verschlammten Teiches steht, trotz seiner Augen weder die auf dem Grunde befindlichen Austern und Muscheln, den Sand und die Kieselsteine, noch die Menge der sich herumtummelnden Fische unmöglich erkennen kann, eben wegen des trieben Wassers. Ebenso wenig kann ein Mönch bei beschmutztem Geiste das eigene Heil erkennen, eines anderen Heiler kennen, das beiderseitige Heiler kennen, und nicht kann er das jenseits des normalen Menschentums liegende Heere erkennende Schauen verwirklichen, eben wegen seines beschmutzten Geistes. So heißt es eben auch, Sittenreinheit führt zu einem reinen Geiste, ein reiner Geist zu reinem Verständnis. Also, es muss tatsächlich unser Bewusstsein einem ganz klaren Spiegel gleichen, damit wir die Dinge so sehen, Yatha, Bhutam, so sehen, wie sie in Wirklichkeit sind. Und nur ein solcher, der kann auch das eigene Heil erkennen, er kann des anderen Heil erkennen, er kann beide Heiler kennen, nur er. Denn wenn er eben beschmutzten Geistes die Dinge sieht und also in seiner Enge bleibt und sich in dem, was er eben jetzt ist, versteift, dann wird er immer nur letzten Endes alles in seiner Interessensphäre sehen. Er wird nur die Dinge so sehen, wie sie ihm seine Interessen bieten. Und je enger er ist und je mehr er sich in sich hineinkriecht in dieser Beziehung, umso mehr. Dann ist eben das nur verständlich für ihn, was eben so innerhalb seiner ganzen Begriffswelt, auch innerhalb seiner ganzen Sympathien liegt. Wenn wir betrachten und immer wieder betrachtend weiterkommen sollen, dann schafft uns dazu nur das rechte Mien um die zeitweilige Überwindung des triebhaften Willens die Grundlage. Dieses rechte Mien wurde in Samyutta Nikayo 43, 34 als die vier rechten Kämpfe dargestellt. Da erweckt Mönche ein Mönch in sich den Willen, nicht vorhandene böse, unheilvolle Zustände nicht entstehen zu lassen. Und seine Energie zusammenraffen, kämpft er, ringt er, treibt seinen Geist an. Er erweckt in sich den Willen, vorhandene, böse, unheilvolle Zustände zu vertreiben. Und seine Energie zusammenraffen, kämpft er, ringt er, treibt seinen Geist an. Er erweckt in sich den Willen, nicht vorhandene, heilsame Zustände zu erwecken. Und seine Energie zusammenraffen, kämpft er, ringt er, treibt seinen Geist an. Er erweckt in sich den Willen vorhanden, der heilsame Zustände zu erhalten, sie nicht schwinden zu lassen und sie zu entfalten. Und seine Energie zusammenraffen, kämpft der Ring, der treibt seinen Geist an. Wenn sich diese zeitweilige Beruhigung eingestellt hat, dann richtet sich die Besonnenheit auf ihre vier Grundlagen, wie sie uns im Mahasatipatthana Sutanto des Dikanikayo und im Satipatthana Suttam des Majjhima Nikayo dargestellt werden. Da verharrt der Mensch beim Körper in der Beobachtung des Körpers, eifrig, klar wissend, besonnen. Nachdem er das auf weltliche Dinge gerichtete Begehren und sich Kümmern ausgeschaltet hat. Er verharrt bei den Empfindungen in der Beobachtung der Empfindungen, beim Gemüte in der Beobachtung des Gemütes, bei den Vorstellungen in der Beobachtung der Vorstellungen, eifrig, klar wissend, besonnen, nachdem er das auf weltliche Dinge gerichtete Begehren und sich Kümmern ausgeschaltet hat. So werden wir immer wieder auf die Vorbedingungen hingewiesen, und zwar auf das zeitweilige Ausschalten des triebhaften Willens, das Ausschalten der Hemmungen, die sich im auf weltliche Dinge gerichteten Begehren und sich Kümmern äußern. Dieses Ausschalten erst gibt uns den Blick frei auf die vier Grundlagen der Besonnenheit. Und diese rechte Besonnenheit, diese Samasati, führt nach dieser eingehenden Analyse die tief befriedigende Synthese herbei im großen Schauen, das uns das Anatta-Erlebnis wird. Da wird uns die Samasati zum Samasamati, zur Einheit des Geistes, zur Chittasa Ekagata, zur Einspitzigkeit des Geistes. Und als was tut sie uns der Einheit des Geistes kund, diese selige Insel im brandenden Meer der Zerrissenheit? Sie tut sie uns kund als der Friede, den die Welt nicht geben, aber auch nicht nehmen kann. In diesem Frieden erleben wir jetzt schon unseren Anteil am Nibbana, das der große Friede ist. Im 44. Sutang der mittleren Sammlung sagt die weise Bhikkhuni Dhammadina, die Einheit des Geistes, Chittasa Ekagata, das ist Samadhi. Die vier Satipatthana sind die Vorstellungsbilder für den Samadhi. Die vier rechten Kämpfe sind die Erfordernisse zum Samadhi. Und die Pflege, Entfaltung, Steigerung dieser Dinge, das ist hier die Entfaltung des Samadhi. So steht es nun vor uns, was die weise Bhikkhuni Dhammadina uns sagt, dass der hohe achtfache Pfad in den drei Stücken des Heilspfades einbegriffen ist. Und zwar sind rechte Rede, rechtes Handeln und rechter Beruf, die in dem Stück der Sittenreinheit einbegriffenen Dinge, rechtes Mien, rechte Besonnenheit und rechte Konzentration sind die in dem Stück der Samadhi einbegriffenen Dinge, in dem Stück der Konzentration einbegriffenen Dinge, rechte Anschauung und rechtes Sie entschließen, sind die in dem Stück der Weisheit oder Erkenntnis einbegriffenen Dinge. Immer wieder redet uns der Erhabene Mahaparinibbana Sutang des Dikanikayo an. Das ist Sittenreinheit, das ist meditative Vertiefung, das ist Weisheit. Iti Silam, Iti Samadhi, Iti Panya. In Sittenreinheit ausgereifte meditative Vertiefung bringt hohe Frucht, hohen Segen. In meditative Vertiefung ausgereifte Weisheit bringt hohe Frucht, hohen Segen. In Weisheit ausgereifter Geist wurde eben von allen Einflüssen frei. Und zwar von dem Einfluss der Sinnenlust, von dem Einfluss der Gier nach Werden, von dem Einfluss falscher Ansichten und von dem Einfluss des Nichtwissens. Allerdings ergibt sich da so manches, was vielleicht doch nicht jeder wahrhaben will und nicht jeder sehen will. Wer wirklich betrachtend und immer wieder betrachtend bei den vier Grundlagen der Besonnenheit verweilt, der sieht mit Antonius von Padua, der 1231 mit kaum 36 Jahren diesen Schauplatz verließ, oh, dieser arme Körper, nackt, blind, winselnd tritt er in dieses Exil ein und nackt, blind, elend geht er wieder aus diesem Exil fort. Der Notwendigkeit des Hungers und der Kälte ist er unterworfen, von Krankheiten heimgesucht, voll von Unrat ist er. Warum also, du armer Unglücklicher, bist du stolz, dessen riemst du dich? Wenn du stolz sein willst, so sei denn stolz auf diese Jauchegrube. Sind wir wirklich so viel besser als der aussätzige Supabutta, der arme, elende, unglückliche Mensch, dass wir wähnen, allen Anlass zu haben zur Stolz und Einbildung? Der Ich bin Dinkel, Asmi Mano. Es wäre manches besser, denn oft ist Asmi Mano, was es ja auch wörtlich heißt, als Ich bin Dinkel übersetzt wurde, wird immer als Ich Dinkel oder so übersetzt. Aber es ist eigentlich doch wörtlich richtig. Der Ich bin Dinkel, Asmi Mano. Ich bin diese vorzügliche Persönlichkeit. Er ist die Quelle alles Leidens für uns selbst und für unsere Umgebung. Ihm verhaftet verharren wir als engkatzige Wesen, die zutiefst immer unglücklich bleiben. Ein Unglücklicher aber kann keinem anderen Unglücklichen helfen. Selbst gequält, quält er die anderen. Oder er gibt ihnen, wir wollen vielleicht nicht mal so weit gehen, er gibt ihnen seine eigenen Rezepte. Und die sind eben möglichst viel Zerstreuung zu suchen. Was ich selber unmittelbar erfahre, wenn für mich die Quellen meditativer Vertiefung fließen, das von dieser armseligen, vergänglichen Persönlichkeit, das sich immer wiederholende Wort des vollkommen Erwachten gilt, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Das weiß ich dann auch vom anderen, vom lieben Nächsten. Ich erfahre die Wahrheit der Worte des Sutanipato. So wie ich bin, so sind jene, wie jene sind, so bin ich. Wer sich selbst zum Gleichnis macht, tötet nicht mehr und lässt nicht mehr töten. Jedes echte Loslösungserlebnis ist immer eine Loslösung vom Bedingenden und Beschränkenden, vom Kleinlichen, Persönlichen. Und wie der Erhabene bei jeder Lehrdarlegung mit der Darlegung der Hingabe beginnt, um beim Hörer den Sinn für das Religiöse zu erkunden, so fährt es der hohe achtfache Pfad hier fort. Er befreit und macht uns damit weiter. Wir werden damit der großen Botschaft gewiss, die uns die Worte zuraunen, der Vollendete ist tief, unermesslich, unergründlich wie der große Ozean. Der echte Loslösungsweg ist erleuchtet von Liebe und von Güte. Er ist erleuchtet von Mitfühlen und von Mitleiden. Er ist erleuchtet von Mitfreude am inneren Blicke der Mitwanderer und am religiösen Blick, wo immer es sich auch zeige. Und hier wird man auch gerade Rücksicht nehmen. Trifft man einen wirklich religiösen Menschen, der auch die Sachen, die ihm innerlich werden, in andere Worte kleidet, und man wüsste, dass man mit seinen eigenen Ansichten ihn bloß verstärkt, so lässt man ihn, weil man weiß, er hat seinen Schatz gefunden. Deswegen ist es immer wichtig, in den anderen hineinzuhören, den anderen also auch sprechen zu lassen und zu merken, was er eigentlich wirklich will. Der echte Loslösungsweg ist erleuchtet von Liebe und von Güte. Er ist erleuchtet von Mitfühlen und Mitleiden. Er ist erleuchtet von Mitfreude am inneren Blicke der Mitwanderer und am religiösen Blick, wo immer es sich zeige. Er ist erleuchtet vom heiligen Gleichmut als einer göttlichen Ruhepause im Unaussprechlichen. Es ist ja auch so, wenn man sich bedenkt, auch der Mond spiegelt sich ja auch in klarem Wasser und in weniger klarem Wasser und so weiter. Und doch ist es der Mond, der sich spiegelt, der tatsächlich da ist. Daran muss man auch denken. Erst so erleben wir die hohe Wahrheit vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Vernichtung des Leidens und vom Wege zur Vernichtung des Leidens in ihrem ganzen Umfange. Hier aber wollen wir uns noch einmal nach Subhabhutto umsehen, der in seiner vorletzten Existenz ein Aussätziger, ein armer, elender, unglücklicher Mensch war. Von ihm sagt Rahaben in der weiteren Auskunft, die er den Mönchen gibt, die sie nach seinem weiteren Verbleiben erkundigen, da saß ein in den Strom eingetretener, den Abgründen des Daseins entronnen, in himmlische Welt gelangt sei, in die Gemeinschaft der Götter aus dem Gefolge der 33. Und dort überstrahlte die anderen Götter an mit hoher Achtung und Ehrfurcht. Was ihm geschah, steht auch uns offen. Wenn wir den Weg gehen, stehen wir schon jetzt mit ihm in einer Gemeinschaft. Auch der Friede, der sich in der Buddha-Gestalt auf dem Altar spiegelt, wird nur zu denen sprechen, die als höchstes würdigen, was diese Verkörperung des hocherhabenen Samadhi predigt. Nur das wirkt auf uns, was in uns seine Entsprechung findet. Mögen wir alle hier uns immer da für die frohe Botschaft bereithalten.